Herzlich willkommen beim Female Investor Podcast. Mein Name ist Jana Lissar und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Ich habe mich heute schon sehr darauf gefreut und zwar ist die Rede von Dr. Markus Krall. Und für alle, die Dr. Markus Krall noch nicht kennen, er ist Ökonom, er ist Redner, sehr gefragter Redner auf großen Kongressen und auch auf verschiedenen YouTube-Channels, hat auch einen eigenen Kanal und er war jahrelang der CEO von Degussa Goldhandel, hat aktuell sein eigenes Unternehmen gegründet, die goldrevolution.com, da werden wir natürlich auch später darüber sprechen, hat diverse Bestsellerbücher geschrieben und ist auch ein Experte, was das Thema Risikomanagement anbelangt, also vor allem das Risikomanagement bei Banken, hat also auch für große deutsche Banken die Risikomanagementsysteme entwickelt. Und ja, ich freue mich sehr, jetzt gleich mit Ihnen über verschiedene Themen zu sprechen, die meine Community brennend interessiert und sage erstmal herzlich willkommen und liebe Grüße in die Schweiz.
Dankeschön, Frau Missar. Ich freue mich auch.
Ja, und ich würde auch als allererstes Thema tatsächlich die Banken wählen, denn wir alle können ohne die Banken ja noch nicht ganz leben. Das heißt, jeder ist vom Thema Bankensicherheit betroffen. Und da ist meine allererste Frage, wie sicher sind denn jetzt die deutschen Banken? Und gibt es für Sie überhaupt so etwas wie eine gute Bank? Und wenn ja, was wären die Kriterien?
Die sicherste Bank ist eine stabile Parkbank. Ja? Da können Sie sich ohne Probleme draufsetzen, jedenfalls in aller Regel. Ja? Aber Scherz beiseite, die Frage ist natürlich berechtigt, wobei es kein Problem der deutschen Banken ist. Also es ist jetzt nicht so, dass die deutschen Banken alleine ein Problem hätten. Die haben auch eins, ja? Aber es ist ein globales Problem. Und vor allen Dingen ist es eines des Westens, also der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten und Kanadas. Ja? Dort liegen die Hauptprobleme, die Hauptproblemfelder im Banking. Leider ist auch das westliche Bankensystem das dominierende. Das heißt also, wenn das westliche Bankensystem unter Druck kommt, dann haben wir ein globales Problem. Dann droht die globale Finanzkrise und im extremsten Fall sogar der globale Finanzkollaps. Und dazu muss man verstehen, was Banken tun. Ja, Banken sind ein riesiges, wichtiges Element und ein gewaltiges Zahnrad in der Transmission des Geldes quasi von der Zentralbank in die Wirtschaft hinein. Ja, Banken geben Kredite und Banken nehmen Einlagen an. Das ist, wenn wir mal so von dem Investmentbanking mit dem ganzen Derivatehandel für den Moment abstrahieren, dann sind das die wesentlichen Tätigkeiten, die Banken machen. Einlagen hereinnehmen und Kredite herausreichen. Und indem sie Kredite herausreichen, schöpfen sie Geld. Das heißt also, eine Bank, die einen Kredit vergibt und den dann im Wege einer Girokontoeinlage zurückbekommt, erhöht die Geldmenge, indem sie das tut. Ja, und zwar deswegen, weil jedes neue Girokontogeld quasi kaufkräftiges Geld ist, das kann ich ausgeben wie Banknoten. Und jetzt ist es also, die Problematik an der Stelle ist, dass wir ein System haben, das quasi, wenn man so will, von der Risikowahrnehmung, vom Risikoappetit der Finanzinstitute ja Schlagseite hat. Früher war es so, dass es keine Bankenrettung gab im goldgedeckten System. Bis 1914 gab es das nicht. Und zwar deswegen, weil die Zentralbank nicht einfach Geld drucken konnte, um Banken zu retten. Also wenn eine Bank in Schwierigkeiten kommt, dann wird sie jetzt ja seit Jahrzehnten oder eigentlich seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts ist die Rettung der Normalfall. Der Staat mithilfe der Zentralbank schreitet ein, druckt Geld, rettet die Bank mit frisch gedrucktem Geld. Und in so einem System bedeutet das, dass eine Bank eigentlich einen Anreiz hat, mehr Risiken zu nehmen, als sie sollte. Sie gibt mehr und schlechtere Kredite, als sie sollte. Sie geht auch andere Handelsrisiken ein, mehr als sie sollte. Und zwar, weil sie weiß, wenn die Sache gut geht, wenn ich das Risiko eingegangen bin und die Sache geht gut, verdiene ich Geld. Ich habe dann tolle Boni, ich kann Dividenden ausschütten, aber vor allen Dingen Boni natürlich. Boni für die Vorstände sind ja das Größte.
Und wenn es schief geht. Ich habe noch mal zum Einhaken. Ist es theoretisch möglich, dass die Bank unbegrenzt Kredite weitergibt? Also wenn die jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, 1.000 Euro Einlage reinbekommt, wo ist da die Grenze, in welche Höhe sie dann die Kredite vergibt?
Es gibt keine Grenze.
Okay.
Es gibt keine Grenze. Also eine Bank kann praktisch mit einer Buchung sowohl das Girokonto als auch den Kredit hochhebeln in jeder beliebigen Höhe. Das können Sie sich so vorstellen, die Bank gibt Ihnen einen Kredit über 10 Millionen. Ja, und gleichzeitig schreibt sie Ihnen die 10 Millionen auf Ihrem Girokonto gut. Und jetzt haben Sie also 10 Millionen auf dem Girokonto liegen. Das heißt, die Bank schuldet Ihnen 10 Millionen und Sie schulden der Bank die 10 Millionen, weil Sie einen Kredit bekommen haben, um das Girokonto aufzufüllen. Sie können da auch 100 Millionen reinschreiben. 1 Milliarde, 10 Milliarden oder 100 Milliarden. Diese Art der Buchung, die hat keine Obergrenze. Ja, natürlich wird die Bank normalerweise Ihnen einen Kredit versuchen zu geben, den Sie auch zurückzahlen können. Aber sie hat trotzdem, weil sie ja weiß, es gibt ja da eine Grauzone. Also wenn Sie Ihr Haus beleihen, beleihen Sie das zu 30%, zu 50, zu 60, zu 90 oder wie auch schon passiert, zu 120%. Ja, das heißt also, die Banken haben in dieser Grauzone die Neigung, die Grauzone auch auszunutzen und manchmal sie auch zu überschreiten. Ja, und zwar deswegen, weil sie wissen, sie werden gerettet. Wenn sie nicht gerettet werden können, dann werden sie vorsichtiger sein, weil sie, wenn sie einen 10 Millionen Kredit bekommen, zahlen sie ja mehr Zinsen und mehr Zinsmarge als die Bank, als wenn sie eine 1 Million Kredit bekommen. Also wird die Bank die Neigung haben, mehr Geschäft zu machen, mehr Risiken einzugehen, damit mehr Geld zu verdienen, um höhere Boni und Dividenden auszahlen zu können. Wenn sie also die Gewinne privatisieren kann und wenn es schief geht, die Verluste sozialisiert werden im Wege der Rettung und von allen Bürgern getragen werden, deswegen heißt der Bürger ja Bürger, weil er für alles bürgt, ja, dann ist das System quasi in seiner Anreizstruktur schief. Und das ist das, was wir haben. Und diese Anreizstruktur hat jetzt dazu geführt, dass über die Jahrzehnte hinweg immer mehr Risiken im Finanzsystem sich aufakkumuliert haben. Zum Teil auch noch durch zusätzliche Elemente befördert, wie zum Beispiel die Zombifizierung. Also jahrzehntelang zu niedrige Zinsen haben dazu geführt, dass Unternehmen, die pleite hätten gehen sollen, nicht pleite gegangen sind, weil die hätten die normalen Zinsen gar nicht bezahlen können. Die wären schon längst weg vom Fenster, aber jetzt sind sie alle noch da. Wir haben die aufgespart in riesiger Menge. Früher gab es vielleicht 2-3% Zombies, jetzt sind es 20% Zombies. Wenn die mal kippen, dann verlieren die Banken 20% ihrer Kredite. Und dazu kommen noch weitere Risiken. Dazu kommen die riesige Staatsverschuldung, überhaupt die Überschuldung der Welt. Wir haben 3-mal so viel Schulden auf der Welt wie Bruttosozialprodukte auf der Welt. Und wir haben das Problem, dass die Zinsen nicht oben gehalten werden können, wo sie hingehören eigentlich, damit das Kapital anständig verzinst wird, weil die Zinsen dazu führen, dass die Anleihen im Wert gefallen sind. Und diese Anleiheverluste liegen wie Blei in den Bilanzen der Banken. Also die Banken haben etwa 6 bis 6,5 Billionen, also 6 bis 6,5 Tausend Milliarden Euro verloren an Wertpapierverlusten im Anleihegeschäft durch die steigenden Zinsen. Sie haben aber nur 3,5 Billionen Eigenkapital. Das heißt, die Banken als Gesamtsystem, wenn sie das abschreiben würden, was sie eigentlich müssten, um der Bilanzwahrheit Genüge zu tun, wären überschuldet, wären pleite.
Ja. Die sagen dann wahrscheinlich, naja, das ist so ein Hold-to-Maturity-Instrument. Wir halten das eben bis zur Fälligkeit, also müssen wir bleiben.
Ja, was natürlich eine Lüge ist, weil die Bank kann überhaupt diese Instrumente gar nicht bis zur Maturity halten. Vor allen Dingen dann nicht, wenn es rauskommt. Denn wenn die Leute rausfinden, dass sie auf diesen riesigen Verlusten sitzen, die sie nicht bilanziert haben, dann stürmen sie die Schalter und heben ihr Geld ab. Und dann müssen die verkauft werden, um die Liquidität beizuschaffen, die das ermöglicht, um die Konten auszuzahlen. Mit anderen Worten, der Bankrun bringt die Wahrheit ans Licht. Der Bankrun ist deswegen nicht die Ursache eines Bankkollapses, sondern er ist nur ihr Auslöser. Er ist nur der Offenbarungseid. Er löst den Offenbarungseid aus. Ja? Also nicht derjenige, der in der Schlange steht, ist der Schuldige, sondern die Bank ist der Schuldige. Oder diejenigen, die die Bank dazu gebracht haben, das zu tun, was sie tut. Ja? Und dieses Hold to Maturity ist natürlich auch insofern eine Lüge, als was macht denn die Bank, wenn sie solche Anleihen kauft? Sie parkt ihre Liquidität. Ja, das muss man ja, also, und Liquidität bedeutet, ich kann es jederzeit in Geld umwandeln. Wenn ich das nicht mehr kann, ist es keine geparkte Liquidität mehr. Ja, das heißt, die Bank wird komplett ihrer Liquidität beraubt, indem sie sich selbst sagt, hold to maturity. Das ist eine verlogene Angelegenheit. Das ist Bilanzbetrug, Frau Missar. Das muss man ganz klar sagen. Es ist Bilanzbetrug, egal wie die Jungs es nennen. Und als ich mal Risikomanagement gelernt habe in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, da war es ganz klar, dass man sowas nicht macht. Das war also komplett, das wäre komplett jedem Risikomanagementverständnis zuwidergelaufen. Und zwar deswegen, weil es eben Bilanzbetrug ist. Ja? Und weil es die tatsächlichen Vermögens- und Einkommensverhältnisse der Bank massiv verschleiert. Sie hat diese Verluste nun mal erlitten. Ja? Und Verluste zu erleiden, stellen Sie sich mal vor, eine Bank würde zu hohen Zinsen Anleihen kaufen, zu niedrigem Kurs, würde die dann in die Bilanz nehmen und anschließend hochschreiben auf den Kurs, den sie hätten, wenn die Zinsen niedriger wären, sagen, macht nichts, ich halte es ja bis zur Fälligkeit, hold to maturity. Da würde doch jeder sagen, Moment mal, geht's noch? Ökonomisch betrachtet, Frau Missar, ist das aber genau das Gleiche. Also den Jungs geht's nicht gut, aber es ist kein deutsches Phänomen.
Okay, was können denn jetzt die Bürger tun? Ja, weil jeder braucht irgendwie ein Bankkonto und vor allem Menschen mit ganz viel Geld müssen ja auch schauen, okay, wo parkt man das jetzt nun? Was ist da die Lösung? Und auch nochmal die Frage, wie sicher ist eigentlich die Einlagensicherung? Ja, weil ganz oft sagt man ja, na gut, also bis 100.000 bist du ja eh safe. Gibt es da auch einen Haken?
Ja, klar gibt es da einen Haken. Es gibt immer einen Haken, Frau Missar. Wenn etwas, also meine Frau sagt immer, wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein und etwas zu gut aussieht, um wahr zu sein, dann ist es in der Regel auch nicht wahr. Ja, und genau so ist es. Die Einlagensicherung ist zu schön, um wahr zu sein. Die Einlagensicherung ist nämlich dafür gedacht, dass wenn irgendeine kleine Bank in Kleinknüttelskirchen, ja, wenn die pleite geht, dann steht die Einlagensicherung ein. Also eine kleine Bank mit, sagen wir mal, 2, 3, 4 Milliarden Bilanzvolumen, wo dann der Schaden ein paar hundert Millionen beträgt, das kann die Einlagensicherung leisten. Wenn es eine betrifft, die 10, 20 Milliarden groß ist, dann wird es schon schwer, zumindest aus den Reserven dieser Versicherung das zu decken. Wenn es eine systemische Krise gibt, bei der die Banken reihenweise umfallen, dann sind die Reserven und die Möglichkeit auf Gegenseitigkeit, die Versicherung dann im Wege der Nachschusspflicht aufrechtzuerhalten, praktisch bei null. Ja, das heißt also, dann sehen Sie von Ihren 100.000 vielleicht noch 3 Cent wieder. Ja, wenn Sie Glück haben. Aber in Wahrheit sehen Sie auch die nicht wieder, weil da lohnt sich der administrative Aufwand nicht. Also, diese 100.000 sind für eine echte Krisensituation ein reines Feigenblatt und eine Beruhigungspille. Das funktioniert nicht. Und die Frage ist, die eigentliche Frage, die Sie ja hatten, war, was tun? Was tun ist relativ simpel. Also, das allererste ist, ich habe bei keiner Bank, wo ich nicht hundertprozentig die Bilanzstruktur kenne, mehr als irgendwie 20.000, 30.000 Euro oder jetzt, wo ich in der Schweiz wohne, Franken rumliegen. Das mache ich einfach nicht. Ja. Ich bin allerdings bei einer Bank, wo ich die Bilanz genau kenne und deswegen habe ich da ein paar Euro und Franken mehr rumliegen. Aber dazu muss man eben die Bilanz der Bank genau studieren und muss das Vertrauen haben, dass das dann aufgeht. Ja. Das sind in der Regel kleine Retailbanken mit vernünftigem Risikomanagement und sehr bodenständigem Management, die nicht rumspielen und rumexperimentieren, wo die Bilanzstruktur so ist, dass sie das tun können. Aber auch da hat das seine Grenzen. Da werde ich auch nicht irgendwie, was weiß ich, ein paar Millionen hinlegen. Ja, so, das heißt also, Diversifikation ist eigentlich das Stichwort. Das eine ist, man kann natürlich Bargeld sich auszahlen lassen und in den Tresor legen. Ja, das ist eine Möglichkeit. Das kostet aber Geld. Das ist wie Negativzinsen. Also man hat dann Lagerkosten. Eine andere Möglichkeit ist es, auf andere Assets auszuweichen und seine Liquidität in anderen Assets zu parken, die mittel- und langfristig gut performen. Da bietet sich das Gold an. Ja, da rate ich, einen Teil der Liquidität auch tatsächlich wirklich in Gold zu parken. Und da gibt's zumindest seit ein paar Wochen, seit mein Unternehmen am Markt ist, 2 Möglichkeiten. Bisher gab es im Wesentlichen eine, nämlich physische Goldbarren sich in den Tresor legen und dann zuschauen, wie ihr Wert wächst. Im Schnitt mit 8,5% pro Jahr verzinst sich Gold im Wertzuwachs seit 1971. Deswegen hat Gold sich seitdem im Preis ver-76-facht. Das ist eine ziemlich gute Performance. Da gibt es kein Asset, was da seit beispielsweise im Jahr 2000 besser performt hätte als Gold. Kein Aktienindex, keine Anleihen, auch nicht Immobilien. Also, und das ist steuerfrei. Ja? Also 8,5% steuerfrei. Das Asset müssen Sie erstmal finden. Und ja, das können Sie jetzt etwas effizienter machen und etwas liquider machen, indem Sie es auf ein Goldkonto anlegen. Da erwerben Sie dann keine 1-Kilo-Barren für Ihren heimischen Tresor, sondern da erwerben Sie 1 Kilo Anteile an einem 12-Kilo-Barren, der in einem Zentraltresor eingelagert wird. Also Standardbarren-Bruchteilseigentum erwerben Sie dann und sind da sehr viel flexibler. Ist auch sichergestellt, dass das Gold wirklich da liegt. Es ist also auch hundertprozentig abgesichert und keine fraktionelle Deckung, sondern eine volle Golddeckung. Und das ist das, was ich neuerdings anbiete unter dem Stichwort Goldkonto auf goldrevolution.com. Also da können Sie Liquidität parken, ohne dass Sie fürchten müssen, dass eine Bank pleite Ihnen das zerschießt. Selbst wenn mein Unternehmen beispielsweise, was sich jetzt nicht danach aussieht, aber wenn das pleite gehen würde, was eine theoretische Möglichkeit ist, dann wäre das Gold immer noch da und wäre immer noch ihr Eigentum und würde auch nicht in die Konkursmasse fallen. Und dadurch, dass es in der Schweiz liegt, haben sie es einerseits im Ausland liegen und andererseits in einem perfekt funktionierenden Rechtsstaat, jedenfalls einem deutlich besser funktionierenden Rechtsstaat als Deutschland, mit einem gut funktionierenden, mit einer gut funktionierenden Aufsicht für all diese Dinge, so dass sie also da ruhig schlafen können, weil es ist eben kein Papier und es wird auch nicht weiterverliehen und wird auch nicht sonst was mitgemacht, sondern es ist Gold. Ja, das liegt dann da und ist schön golden und schwer und läuft nicht davon. Ja, bei der Erstbesten.
Sie sind jetzt der einzige Anbieter, oder? Das ist jetzt noch ganz neu.
Also es gibt andere Anbieter in anderen Ländern. Es gibt beispielsweise in China, Indien und der Türkei mittlerweile auch erste Versuche, sowas auf den Weg zu bringen. Und wir werden es auch mit einem Zahlungsmittel verknüpfen. Also Sie können Ihr Goldkonto künftig benutzen, um damit zu bezahlen. Das heißt, Sie können Ihre Kreditkarte damit befeuern. Ja, da sind wir. Das wird wahrscheinlich Ende nächsten Jahres, wenn alles gut geht, soweit sein. Es gibt schon Anbieter, die aber bisher das nicht so, ich sag mal, verpackt haben, dass die Leute das als Liquiditätsparkplatz benutzen konnten. Das ist in der Form bisher noch nicht so richtig gelungen. Und es gab auch ein paar Versuche, das zu machen, die aber auch Webfehler hatten, wo dann zwar das Produkt super war, aber die haben es einfach nicht bekannt gemacht und deswegen ist es nicht geflogen. Also auch ein gutes Produkt braucht Marketing und braucht dann entsprechend etwas, was es unter die Leute bringt. Und es ist extrem einfach zu finden. Also goldrevolution.com, dort auf Goldkonto gehen und schon ist man, oder goldrevolutionshop.com, dort auf Goldkonto gehen und schon ist man da. Man muss dann durch einen Compliance-Prozess durch, wie bei einer Bank auch. Aber man will ja auch nicht Geldwäsche betreiben oder sein Geld vor irgendwem verstecken, sondern man will einfach nur es sichern. Das passiert dort mit 100%iger Präzision.
Perfekt, eine schöne Lösung. Wunderbar. Dann, also wir werden das natürlich hier auch in den Shownotes verlinken, dann müsst ihr da auch nicht lange suchen. Und dann möchte ich nochmal das Thema aufgreifen. Die letzte große Krise, die Subprime-Krise 2007, 2008, ist ja quasi aus den USA zu uns rübergeschwappt. Könnte so etwas auch passieren? Also ich möchte jetzt auch nochmal auf das Thema Gewerbeimmobilien in den USA zu sprechen kommen, weil seitdem die Zinsen natürlich auch in 2022 stark angestiegen sind, kam es ja auch unter anderem zu einem starken Wertverfall bei den Gewerbeimmobilien und auch nochmal das Thema Derivate ansprechen, weil wie ich mich in das Thema reingelesen habe, ist mein Verständnis davon so, dass das, was damals mit den Subprime-Krediten passiert ist und die als Derivate verpackt wurden, Mortgage-Backed Securities, dass das jetzt auch als Commercial-Backed Securities auch, ne, also dass das gleiche Spiel weitergespielt wurde. Ja. Und da auf dieses Thema möchte ich nochmal zu sprechen kommen. Also wie ist da Ihre Einschätzung davon? Könnte quasi auch aus der Richtung zu uns nochmal was überschwappen?
Also es kann immer was überschwappen. Allerdings halte ich das Problem der Gewerbeimmobilien in den USA für Europa nicht so virulent wie damals mit der beginnenden Subprime-Crisis und dann späteren in die Breite laufenden strukturierte Finanzierungskrise, wenn man so will. Ja. Da war es ja so, dass im Grunde genommen die Banken in Europa und auch in Mittelost und auch die Investoren mit diesem Zeug regelrecht geflutet waren. Also das sind ja Volumina über den Atlantik geschwappt und jeder hat sich draufgestürzt. Jeder hat gesagt, wenn ich da nicht dabei bin, dann bin ich verloren. Ja, und also lauter, also was man da für Geschichten sich anhören musste, wenn man da nicht mitgemacht hat. Das war ja phänomenal. Das ist diesmal nicht so. Es gibt Einzelne, die da investieren. Meistens sind es aber nicht die Banken. Also da bin ich, an der Stelle bin ich noch nicht mal so pessimistisch. Natürlich ist es trotzdem ein Problem, aber es wird auf eine andere Weise rüberschwappen. Und zwar, wenn es zu dieser Krise kommt in den USA, dann liegen ja diese Assets liegen ja auch irgendwo. Die liegen ja nicht nur bei Lebensversicherern, sie liegen dort auch teilweise bei den Banken. Und die werden dort eine Vertrauenskrise auslösen, wenn es dann tatsächlich zum Schwur kommt. Und diese Vertrauenskrise, die hat das Zeug dann relativ schnell überzuschwappen, weil Vertrauenskrisen schwappen auch dann über, wenn es keine physische Verbindung der Bilanzen gibt, sozusagen. Ja, das ist dann leider so. Die Frage ist aber, wie schnell läuft es rüber, wie stark läuft es sich dann eventuell auch wieder tot, wenn sich herausstellt, dass es eben die Bilanzen nicht so stark betroffen sind in anderen Ländern. Das ist schwer vorauszusehen. Aber es könnte einer von mehreren Triggern sein, andere Ungleichgewichte freizusetzen. Also die, über die wir gerade gesprochen haben. Nämlich diese riesige Überschuldung der Welt, der schlechte Zustand der Bankbilanzen insgesamt, durch Zombifizierung und durch die Verluste bei den Anleihen etc. Der Zwang, dann wieder die Zinsen massiv zu senken und die Märkte mit Liquidität zu fluten, was dann wieder die Inflationserwartungen in der nächsten Runde hochtreibt. Da stecken Störfaktoren drin, die ausgelöst werden können. Also sie können ja eine große Bombe mit einem kleinen Zünder auslösen. Das ist ja immer schon so gewesen. Und deswegen, also was das Problem selbst angeht, ja, es existiert. Ich persönlich halte es nicht für so groß wie damals, ja, wenngleich dieselben Methoden wieder zur Anwendung kommen. Also da scheinen einige Menschen scheinen ja nie zu lernen, dass man manche Dinge nicht machen sollte. Ja.
Warren Buffett hat mal gesagt, what we learn from history is that we never learn from history.
Ja, Warren Buffett ist ein sehr kluger Mann, sonst wäre er nicht so wohlhabend. Ja. Und ich denke, das wird aber möglicherweise, es kann ein Mitauslöser sein, aber ich halte es nicht für das große fundamentale Bilanzproblem unserer Tage.
Okay. Noch ein weiteres Thema. Also wir haben uns jetzt gerade oder sind gerade dabei, uns von der Inflation zu erholen. Also zumindest, wenn man sich jetzt Verbraucherpreisindex anschaut. Ja, das ist ja alles schön runtergegangen von den Höchstständen. Und jetzt habe ich auf der letzten Mastermind, wo Sie auch bei uns waren, mitbekommen, dass Sie auch das Thema Deflation als ein Szenario für möglich halten. Hat sich da was geändert oder glauben Sie wirklich, dass jetzt quasi die Deflation die Inflation ablöst? Und wenn ja, was ist eigentlich das schlimmere Übel?
Also beides ist extrem schlimm auf unterschiedliche Weise, wobei die Deflation, wenn sie nicht gebändigt wird, das Zeug hat, wie soll ich sagen, eine ökonomische Apokalypse auszulösen, relativ schnell. Das hat sie ja 1929, 30 schon mal getan. Ich glaube, dass wir im Moment in eine Deflation reinlaufen. Seit meinem Vortrag übrigens, den ich bei Ihnen gehalten habe, Sie erinnern sich an die schöne Kurve, wo die Inflation erst abfällt und dann im voraussichtlich Herbst 25 auf den Punkt von -4 bis -6% fällt. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, dass ich diesen Vortrag gehalten habe. Im Moment folgt die Entwicklung der Kurve noch bilderbuchmäßig seitdem. Also ich habe die fortgeschrieben und sie läuft genau entlang dem Pfad, den sie laufen soll, wenn der Zusammenhang stabil bleibt. Wir können ja Sie haben ja diese Grafik, glaube ich, habe sie ja damals Ihnen geschickt. Und wenn nicht, dann kann ich das noch tun. Sie können es also gerne einblenden an der Stelle. Es ist so, dass der Zusammenhang zwischen der Geldmenge M3, zwischen der Veränderung der Geldmenge M3, und zwar der jährlichen Veränderung und der jährlichen Veränderung der Konsumgüterpreise, ein enger Zusammenhang mit 18 Monaten Verzögerung besteht. Und der scheint weiterhin stabil zu sein. Und ich habe im Moment keinen Grund anzunehmen, dass die Hypothese, die ich dort präsentiert habe, sich als falsch erweist. Das kann immer noch passieren. Jede Hypothese kann falsifiziert werden, solange bis sozusagen der letzte Punkt noch erfüllt wurde. Ja, wenn die erstmal erfüllt worden ist, dann kann sie nicht mehr falsifiziert werden. Aber sieht im Moment nicht gut aus und sieht im Moment danach aus, als wären wir pünktlich zur Bundestagswahl in der größten deflationären Krise seit 1929.
Okay, was bedeutet das für Investoren und ja, für die Bürger?
Das bedeutet, dass sie sich einstellen müssen auf eine sehr, sehr, sehr massive Pleitenwelle. Ich gehe davon aus, dass wir mindestens 4 bis 5% Pleiten sehen werden. Das heißt also, da wird ein ganz großer Teil der Zombies wird abgearbeitet werden. Und 4-5% pro Jahr. Das heißt also, das für 1 bis 2 Jahre. Das heißt also, die Hälfte der Zombies wird fallen. Es wird Massenarbeitslosigkeit geben. Arbeitslosigkeit steigt ja schon. Kein Mensch redet drüber. Die Mainstream-Nachrichten schon gleich gar nicht, weil es eine unbequeme Wahrheit ist. Und mit dieser steigenden Arbeitslosigkeit werden die Staatsfinanzen massiv unter Druck geraten. Das heißt, das Loch in den Staatsfinanzen, das jetzt im Moment noch auf 80 Milliarden prognostiziert wird, das wird dann eher 180 Milliarden betragen oder mehr. Ja, sodass die Ausgabenseite unter Druck kommt. Und dann wird sich die Frage stellen, was kann sich dieses Land noch leisten? Ja, wir haben ja im Grunde genommen alle kurzfristigen Ausgaben, also alle Ausgaben, die kurzfristig gecancelt werden können, die aber langfristig uns wehtun, nämlich zum Beispiel Infrastruktur und sowas, haben wir in den letzten Jahren ja alles schon zurückgefahren. Wir geben das Geld ja immer noch mit vollen Händen im Ukraine-Krieg aus. Wir geben das Geld immer noch mit vollen Händen für Scheinasylanten aus. Wir geben das Geld immer noch mit vollen Händen für Genderprojekte und angeblichen Demokratieschutz aus, der im Grunde genommen ein Angriff auf die Demokratie ist. Da gehen Milliarden rein an die Antifa und an irgendwelche NGOs, die uns erziehen wollen und also der ganze Unsinn, ja. Und das leisten wir uns immer noch. Und dann wird sich die Frage stellen, was können wir uns da noch leisten? Also ich denke, dass die Krise so groß sein wird, dass es pünktlich zur Bundestagswahl zum Schwur kommt.
Okay. Und wenn man jetzt nochmal die Investorenseite beleuchtet, Inflation bedeutet, die Preise sinken. Das heißt, sie gehen dann auch von sinkenden Immobilienpreisen aus und auch von einem sinkenden Aktienmarkt.
Also der Aktienmarkt und die Immobilienpreise werden stark betroffen sein. In gewissem Umfang kann sogar auch der Goldmarkt betroffen sein. Also ich rechne damit, dass es da zumindest zu Volatilitäten kommt. Warum? Weil die Austrocknung der Liquidität, die mit der Deflation verbunden ist, Unternehmen oder Unternehmer, die Gold halten, dazu zwingen kann, das Gold zu verkaufen, um zahlungsfähig zu bleiben. Das ist ein Phänomen, das haben wir 2021 schon mal gesehen. Und das ist allerdings ein vorübergehendes Phänomen. Das führt dann zu starken Kursschwankungen in beide Richtungen, bevor dann mit dem Einsetzen der Liquiditätsschwemme der Goldpreis wieder nach oben ausbricht. Das heißt also, was wir hier sehen werden, ist, dass wir wahrscheinlich Crash-ähnliche Szenarien beobachten können und dass dann die Zentralbanken die Zinsen senken, wahrscheinlich auf null, möglicherweise sogar wieder in den Negativbereich. Weil sie werden Panik haben, das kann ich Ihnen garantieren. Diese Jungs, die werden in Panik geraten, so wie sie öfter immer in Panik geraten, wenn sie merken, dass ihre Prognosen falsch waren. Und dann werden sie also die Zinsen senken und sie werden Liquidität in die Märkte pumpen, als gäbe es keinen Morgen. Sie werden, ich schätze, auf beiden Seiten des Atlantiks 4 bis 8 Billionen Dollar/Euro drucken, um die Märkte damit zu fluten, um die Lage zu stabilisieren, was natürlich zu einer sehr, sehr massiven Ausdehnung der Geldmenge führen wird und damit der nächste Aufgalopp der Inflation in 2026, 2027 bevorsteht, der aber größer wird als der letzte, und zwar deswegen, weil wir diese Krise mit mehr frischem Geld gelöst haben werden als die letzte.
Okay, aber auf jeden Fall ein sehr interessantes und kein schönes Szenario im Grunde, was Sie da malen. Jetzt möchte ich noch mal über das Thema sprechen. Sie sind ja ein großer Anhänger der österreichischen Schule, also der österreichischen Wirtschaftsschule. Ich glaube, das ist nicht vielen ein Begriff, weil dieses
Ja.
Geld in den Markt reinpumpen, Liquidität in den Markt reinpumpen, das kommt ja so vom Keynes, ja, das ist ja so
Ja.
seine ursprüngliche Idee. Können Sie das auch noch mal zusammenfassen? Was sind die Unterschiede und gibt es überhaupt Länder auf der Welt, die die österreichische Schule leben? Oder ist das quasi so ein theoretisches, schönes Konstrukt, was wir uns wünschen, was aber eigentlich in der Welt gerade gar nicht praktiziert wird?
Also ja, zwei Fragen von fundamentaler Bedeutung, Frau Missar. Ich fange mal an damit, was ist die österreichische Schule und was unterscheidet sie vom Keynesianismus? Im Grunde genommen ist die österreichische Schule, geht von einem ganz einfachen Satz aus nur zwei Worten aus. Nämlich, der Mensch handelt. Also Human Action, der Mensch handelt, das sind eigentlich, oder Menschen handeln. Also man kann es wirklich auf zwei Worte reduzieren. Alles, was passiert in der Ökonomie, beruht auf dem Handeln von Menschen. Und indem Menschen handeln und in Interaktion miteinander treten, gestaltet sich das gesamte wirtschaftliche Leben end-to-end. Und alles, was die österreichische Schule zu sagen hat, leitet sich aus dieser einfachen Einsicht ab. Wenn beispielsweise Sie und ich einen Handel miteinander treiben, nehmen wir an, Sie sind Bäckerin und ich bin Ihr Kunde und ich komme jetzt rein und kaufe bei Ihnen ein Laib Brot für 3 € oder 5 €, mit ja wahrscheinlich eher 10 € bei dieser Inflation, ja, dann tun wir das beide aus dem gleichen Grunde, weil der Handel für uns von Vorteil ist. Ich gebe Ihnen das Geld, damit ich das Brot bekomme, weil Brot die Eigenschaft hat, mich am Leben zu erhalten. Und Sie nehmen das Geld, weil Sie mit diesem Geld neues Brot backen können und noch was übrig bleibt, damit Sie einen Überschuss erwirtschaften, der Sie am Leben erhält. Ja? Das heißt also, wir beide treten in Aktion und die Wirtschaft ist nichts anderes als die ungeheure Menge, die Milliarden und Abermilliarden von Interaktionen zwischen Leuten wie Ihnen und mir, im Großen wie im Kleinen, indem wir in Tauschtransaktionen irgendeiner Art eintreten. Und letzten Endes oder in Informationstransaktionen in irgendeiner Art eintreten. Das heißt also, was wir hier vor uns haben, ist die Interaktion von Milliarden aufgrund des Bedürfnisses, der Bedürfnisstruktur, die in unseren Köpfen ist von Milliarden. Und wir sind immer auf der Suche nach Menschen, bei denen wir eine Tauschtransaktion durchführen können, die für uns beide von Vorteil ist. Und dass dieses System ein System von unvorstellbarer Komplexität ist. Und zwar von so großer Komplexität, dass wir es nicht mit unserem menschlichen Gehirn im Einzelgehirn erfassen können und dass wir es auch nicht voraussagen können, wie es sich verhält. Und dass dieses System aber gleichzeitig eine riesige Menge an Informationen zur Verfügung stellt, damit es uns leichter fällt, die Menschen zu finden, mit denen wir handeln können, die Dinge zu produzieren, die erfolgreich verkauft werden können und zu wissen, wo wir die Dinge am billigsten bekommen und wo wir sie am teuersten verkaufen. Das ist das, was dieses System tut. Und man nennt dieses System den Markt. Ja, das ist der Markt, die Vielzahl unserer Interaktionen. Und was der Markt uns zur Verfügung stellt, ist ein Informationssystem von bestechender Einfachheit angesichts der Komplexität. Nämlich der Markt stellt für alle Güter zu jedem Zeitpunkt Preise bereit. Preise, zu denen wir handeln. Und diese Preise sagen uns etwas aus über die relative Knappheit aller Güter. Der Zins ist auch nur ein Preis, der sagt uns was aus über die relative Knappheit von Kapital. Und das bedeutet, dass dieses System des freien Tausches und des freien Handelns eine Informationsmaschinerie ist, die es uns ermöglicht, auf diesem Planeten ein auskömmliches Leben zu führen, weil diese Informationen, die brauchen wir, um zu wissen, ob wir etwas produzieren sollen, in welcher Menge wir etwas produzieren sollen, ob wir etwas verbessern können, welchen technischen Fortschritt wir anstreben können, welche technische Fortschritte beispielsweise besonders geeignet sind, um Produktionskosten zu senken oder um Bedürfnisse zu erfüllen, die bisher unerfüllt sind. Und das bedeutet, dass dieses System uns als Unternehmer in die Lage versetzt, wenn wir es vernünftig analysieren und verstehen, dass wir als Unternehmer ständig uns damit auseinandersetzen können und erfolgreich damit auseinandersetzen können, Dinge zu produzieren, die andere Menschen wollen und brauchen, die uns dann zu einem Preis abkaufen, der uns am Leben erhält, der uns auskömmlich am Leben erhält. Und dadurch, dass wir das tun, treiben wir den technischen Fortschritt an, treiben wir den Produktivitätsfortschritt an, treiben wir das Wirtschaftswachstum an und bauen wir eine Zivilisation. Das ist die Aussage, die ganz simple Aussage. Und warum bedeutet das eine tiefe, warum ist das eine tiefe philosophische Frage, die die österreichische Schule da stellt? Indem sie nämlich sagt, der Mensch handelt. Dieser einfache Satz. Wir haben gerade aus diesem einfachen Satz ein riesiges, komplexes Gebäude entwickelt, wie Sie vielleicht selbst bemerkt haben. Und dieser einfache Satz, der Mensch handelt, bedeutet nämlich, dass das, was in unserem Kopf stattfindet, dass wir handeln aus eigenem Antrieb, aus eigener Freiheit, das bedeutet, dass wir frei sind. Das bedeutet, dass der freie Wille den Menschen und sein Handeln bestimmt und nicht irgendeine sozial-ingenieurstechnische Maschinerie, nicht der Sozialismus, nicht der Staat, nicht die Obrigkeit, nicht irgendwelche Räuberbanden, nicht irgendwelche Vorschriftenmacher und Vorschriftenfuchser, sondern wir als Menschen können durch unser Handeln unser Dasein bestimmen. Das ist das, was die österreichische Schule sagt. So im Gegensatz zu dem stehen Theorien wie der Sozialismus und auch der Keynesianismus. Im Keynesianismus beispielsweise, das ist die dominierende semisozialistische ökonomische Theorie, die das Handeln des Staates und auch der Zentralbanken bestimmt. In diesem System existieren wir beide gar nicht. Sie und ich existieren in dem System nicht. Unser Tausch, der da stattfinden soll, der uns beide besser stellt, existiert nicht. Sondern in diesem System existieren große Aggregate. Da gibt's die Unternehmen, den Staat, den Konsumenten oder die Konsumenten, das Ausland, den Finanzsektor. Ja, also da gibt es große Einheiten. Und diese Einheiten, zwischen diesen Einheiten fließen gewaltige Ströme an Geld und Gütern. Und diese Ströme an Geld und Gütern fließen in entgegengesetzter Richtung. Die Güter in die eine und die Geldströme in die andere Richtung. Und jetzt glaubt man, indem man diese Ströme steuert, dass man quasi das Gesamtgebilde steuern könnte. Ja? Und das große Zauberwort, das man da zur Anwendung bringt, ist die Nachfrage. Also wenn Sie hören, dass irgendein Politiker sagt, die Nachfrage bricht ein, Frau Lagarde sagt, die Nachfrage muss gestärkt werden, die Nachfrage, es muss die Nachfrage gestärkt werden, damit die Wirtschaft wieder wächst. Das ist ein Blödsinn, Frau Wissler. Das ist ein scheinwissenschaftlicher, grottenübler Blödsinn. Und zwar deswegen, weil es ausblendet, was die Nachfrage überhaupt ausmacht. Die Nachfrage nach Gütern entsteht nicht dadurch in vernünftiger Weise, dass wir die Wirtschaft mit Geld vollpumpen, sondern die Nachfrage nach Gütern, die entsteht aus unserer Bedürfnisstruktur im Kopf, aus dem, was wir wollen und brauchen, aus Essen, Trinken, Kleidung, Wohnen, auch aus Luxusgütern, Reisen, aus Bildung, aus Informationsbedürfnissen, aus Unterhaltung, aus ganz, ganz vielen Dingen, die aber in unserem Kopf stattfinden. Wir Wir sind Individuen, die aus freiem Willen ihre eigene Bedürfnisstruktur definieren. Die wird natürlich beeinflusst durch die Umwelt, die wird auch durch Werbung beeinflusst, die wird durch Kommunikation, Interaktion zwischen Menschen beeinflusst, die wird dadurch beeinflusst, was unsere Freunde machen. Es gibt ganz viele Faktoren, aber das macht sie nicht schlecht. Es bleibt unser freier Wille. Ich kann ja Werbung ablehnen. Ich kann ja sagen, diese Werbung gefällt mir nicht, die will ich nicht. Ja, weil neulich Balenciaga mit ihrer komischen Werbung, wo alle möglichen spiritistischen Kisten reingeflossen sind. Ich sage, sowas will ich nicht. Ja, kaufe ich nicht mehr. Ja, oder Sie können mir Gummibärchenwerbung präsentieren von morgens bis abends. Ich werde keine Gummibärchen essen, weil ich bin kein Gummibärchenesser. Ja, also ich bin immer noch frei zu sagen, ich will die Gummibärchen, obwohl die Werbung gar nicht schlecht gemacht ist. Ja, so, und jetzt ist es so, dass in meinem Kopf findet die Nachfrage statt. Wenn die Nachfrage auf gesamtwirtschaftlichem Niveau einbricht und dadurch eine Rezession entsteht, dann ist es das Ergebnis der Tatsache, dass die Unternehmen ja offensichtlich nicht mehr die Güter liefern, die die Leute wollen, denn sonst wäre es ja markträumend, sonst würde den Unternehmen da das abgekauft werden, was sie produzieren. Wenn ihnen also nicht mehr alles abgekauft wird, was sie produzieren, wenn also die Nachfrage zurückgeht, dann hat es damit was zu tun, dass die Menschen offensichtlich nicht das wollen, was die Unternehmen produzieren, sondern was anderes wollen. Und warum produzieren die Unternehmen was anderes als das, was die Menschen wollen? Weil ihnen durch marktverzerrende Eingriffe vorgegaukelt worden ist, dass die Menschen was anderes wollen, als das, was sie tatsächlich wollen. Ja, man, indem man Geld druckt und den Menschen in die Hand drückt und dann sagt, kauft, werden sie Dinge kaufen und konsumieren, die sie nicht gekauft hätten, wenn Geld knapp ist und wenn sie es selber verdienen müssen. Mit anderen Worten, die ganze Struktur wird verzerrt. So kommen die Ungleichgewichte zustande, die Krisen erzeugen. Das heißt, der Keynesianismus mit seinem vorgeblich Krisenmanagement, das er da zu betreiben vorgibt, der erzeugt erst die Ungleichgewichte, die später die Krisen auslösen. Und so führt auch das Drucken von Geld, das ungehemmte Drucken von Geld führt immer dazu, dass Nachfrage an einer Stelle entsteht, die normalerweise gar nicht so entstehen würde. Übrigens meistens im Asset-Bereich, bei Immobilien und Aktien und bei Anleihen, ja, weil dort fließt das Geld zuerst hin. Und dass nicht die Dinge produziert werden, die die Leute wollen, sondern andere Dinge. Und das führt dann zu der Krise, weil dann bleiben irgendwann mal, wenn dann die Geldversorgung nicht mehr so groß ist, sondern sich normalisiert hat, dann stellt sich die normale Nachfragestruktur wieder ein und die Nachfrage bricht ein. Die bricht überhaupt nicht ein. Es ist einfach nur so, dass die Leute was anderes wollen. Ja? Mhm. Weil die relativen Preise der Güter nicht mehr stimmen. Und die österreichische Schule sagt, Leute, hört endlich auf mit eurer Anmaßung des Wissens. Ihr maßt euch an, zu wissen, was die Leute wollen. Die Politiker maßen sich an, besser zu wissen, was wir wollen, als wir selbst. Die können aber nicht in meinen Kopf gucken. Das heißt, in meinen können sie schon reingucken, weil ich ihnen von morgens bis abends die Leviten lese und ihnen sage, was sie für einen Müll bauen. Ja, ich bin sozusagen das offene Buch für die, aber nicht bei meiner Bedürfnisstruktur, was meinen Konsum angeht. Ja, sondern bei anderen Dingen, die in meinem Kopf stattfinden. Also die Anmaßung des Wissens der Politik ist die Ursache aller Krisen. Die Mutter aller Krisen ist die Behauptung der Politiker, besser zu wissen, was gut für uns ist, als wir selbst. Ja, die Arroganz der Macht, Frau Missa, die Arroganz der Macht. Die österreichische Schule bekämpft diese Arroganz der Macht. Und die Hauptprotagonisten der österreichischen Schule sind bekannte Namen. Der ein oder andere hat sie schon mal gehört. Ich empfehle sie zu lesen. Ludwig von Mises, einer der Begründer der österreichischen Schule, Lehrer von Friedrich August von Hayek, dem ersten Wirtschaftsnobelpreisträger. Ja? Friedrich August von Hayek hat die Konzepte der Arroganz der Macht in Form der Anmaßung des Wissens entwickelt und beschrieben. Ja, Murray Rothbard, ja, Roland Bader, ein großer deutscher Autor, der zwar nicht wissenschaftlich gearbeitet hat, aber der mit seinen Büchern Roland Bader mit Doppel-A geschrieben, die österreichische Schule popularisiert hat bei vielen Leuten, übrigens auch mich zur österreichischen Schule gebracht hat vor 20 Jahren. Ja, ich war zwar noch nie Keynesianer, ich war da immer skeptisch, aber so in der Tiefe habe ich mich erst eingearbeitet, als ich angefangen hatte, Bader zu lesen. Ja, Henry Hazlitt. Ja, also es gibt diese Autoren, die dem Ganzen einen theoretischen Überbau geliefert haben. Da ist ein enormer intellektueller Tiefgang, ein enormer philosophischer Tiefgang, der dem Sozialismus und dem Keynesianismus komplett fehlt, auch wenn die immer behaupten, der Kommunismus und der Sozialismus sei eine Philosophie und Karl Marx sei ein Philosoph gewesen. Karl Marx war ein satanistischer Misanthrop mit einem Dachschaden. Das war der Typ. Deshalb, wenn man seine Briefe liest, weiß man das. Ja, der Mann war ein Misanthrop, ein richtiger Menschenfeind. Der hat noch nie das Gute der Menschheit im Kopf gehabt. Der hat einfach eine Idee in die Welt gesetzt, die menschenfeindlich ist und im 20. Jahrhundert 150 Millionen Menschen umgebracht hat. Ja, und der Keynesianismus ist die weiche Form davon, und weil er nicht funktioniert, bringt er Gesellschaften zum Zusammenbruch und am Ende auch zu diesem misanthropischen, sozialistischen, kommunistischen Gesellschaftsbild hin. Ja, da ist der Keynesianismus ist der Schleichweg zur sozialistischen Diktatur, meine Damen und Herren. Nichts anderes als das. Ja, und die österreichische Schule kämpft dagegen.
Letztendlich der Keynesianismus gelebt, oder? Also kennen Sie den Staat, wo jetzt die österreichische Schule vorherrscht?
Also jetzt seit ein paar Monaten gibt es einen, beziehungsweise es gab auch schon vorher einen Kleinstaat, wo man fast, also ganz nah dran war an der österreichischen Schule, das war Liechtenstein. Ja, ich weiß, dass Hans Adam von Liechtenstein ein Anhänger der österreichischen Schule ist. Und deswegen hat er dort versucht, quasi einen Minimalstaat zu etablieren, wo der Staat sich möglichst wenig in das Leben der Menschen einmischt. Und jetzt seit einem Dreivierteljahr gibt es ein Land, das versucht, die Rezepte der österreichischen Schule in großem Umfang umzusetzen. Das ist Argentinien unter Präsident Milei. Und nach 9 Monaten sind die ersten Erfolge auch sichtbar. Also dieses Land hat jetzt 100 Jahre Sozialismus gehabt, 100 Jahre Keynesianismus und Sozialismus gehabt. Das hat dazu geführt, dass dieses Land, das vor 100 Jahren, also vor dem Sozialismus, das höchste Bruttosozialprodukt pro Kopf auf der Welt hatte. Nummer 1 auf der Welt. Das reichste Land der Welt. Das muss man sich mal geben. Das reichste Land der Welt wurde bis zu dem Zeitpunkt, also bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, nach den Prinzipien der österreichischen Schule geführt, nur by the way. Ja? Dieses reichste Land der Welt, was das höchste Einkommen pro Kopf auf der Welt hatte, vor Amerika, vor Deutschland, vor der Schweiz, vor Frankreich, vor Großbritannien, vor Holland, vor Russland, vor allen anderen, das reichste Land hat man dann ab den 30er Jahren unter den Peronisten zum Sozialismus geführt. Jetzt ist das Ergebnis, dass das Land überschuldet ist, dass es mehrere Hyperinflationen hinter sich hat, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung in absoluter Armut lebt. Ja, und dass das einst reichste Land der Welt die Müllkippe der Welt geworden ist. So, jetzt seit 9 Monaten ist wieder die österreichische Schule dran. Nur ein Beispiel. Milei hat den Mietenmarkt komplett dereguliert. Er hat alle Mietgesetze abgeschafft, alle Mietbeschränkungen abgeschafft, den Mieterschutz abgeschafft, den Kündigungsschutz abgeschafft, die Mietbegrenzungen abgeschafft, die Mietendeckel abgeschafft. Recht im Mietvertrag ist, was beide Parteien miteinander vereinbaren. Und was ist passiert? Die Mieten sind um 20% gefallen. Mhm. Das klingt erstmal, wie kann das sein? Das ist völlig logisch. Die Leute vermieten jetzt ihre Wohnungen wieder, weil sie sagen, wenn ich es vermiete und der Mieter ist ein schlechter Mieter und zahlt seine Miete nicht, habe ich ihn in 3 Tagen wieder draußen. Ja. Ja, das heißt, die Risikoprämie ist weg. Das heißt, mehr Wohnungen werden angeboten. Wenn mehr Wohnungen angeboten werden, dann fällt der Preis bei gleicher Nachfrage. Die Nachfrage war immer hoch. Ja, jetzt wird mehr angeboten, also fällt der Preis. Das heißt also, die Mieter haben was davon, dass sie nicht mehr geschützt werden. Sie brauchen vom Staat auch gar nicht geschützt werden. Der Staat steht nämlich auf den Füßen der Mieter herum, indem er vorgibt, sie zu schützen. In Wahrheit wird nur die Bürokratie geschützt und die Bürokratie reich gemacht und die Korruption reich gemacht. Ja, das ist nur ein Beispiel. Und von der Sorte hat Milei jetzt Hunderte gemacht. Das Ergebnis? Seit einem Dreivierteljahr ist dieses Land zum ersten Mal, seit 100 Jahren hat es einen Handelsbilanz und einen Staatsüberschuss. Also die Ausgaben hat er um 30% gesenkt im ersten Schritt. Er wird sie nochmal um 30% senken und dann nochmal um 30. Ja, am Ende braucht der Staat nämlich nicht 50-80% des Bruttosozialprodukts. Er braucht 10, um zu funktionieren. Und da kann man dann innere und äußere Sicherheit garantieren und Rechtsstaatlichkeit. Mehr braucht es nämlich gar nicht. Ja, und wissen Sie, da werde ich oft gefragt, weil auch die österreichische Schule ja sagt, auch die Infrastruktur kann man privatisieren. Da ist dann, oh Gott, wer baut denn dann die Straßen, wenn der Staat keine Straßen baut? Meine Damen und Herren, der Staat baut auch heute keine Straßen. Das macht er nicht. Der beauftragt private Unternehmen mit dem Straßenbau. Und das wird dann doppelt so teuer, wie normal es werden würde, weil er nicht in der Lage ist, eine vernünftige Ausschreibung zu machen. Und zwar ist er deswegen nicht in der Lage, weil es nicht sein Geld ist, sondern weil er es bei uns stiehlt vorher in Form von Steuern. Er nimmt es uns weg und gibt vor, damit was Vernünftiges zu machen. Und dann kostet alles doppelt und dreimal so viel. Wenn Sie einen privaten Bauherrn haben, dann kostet der Quadratmeter 3.000 Euro. Wenn Sie das Kanzleramt in der Planung anschauen, das da jetzt gebaut werden soll, da kostet der Quadratmeter 18.000 Euro. Warum ist das wohl so? Weil der Staat mit Geld nicht umgehen kann, weder bei Straßen noch bei irgendwas anderem. Und wissen Sie, vor ein paar Wochen habe ich in Dresden einen Vortrag gehalten, eine Wahlkampfrede für Bündnis Deutschland, und habe damals gesagt, Leute, es dauert nicht mehr lange, dann fällt hier die erste Brücke zusammen, weil der Staat die Infrastruktur so vernachlässigt. Da wusste ich noch nicht, dass 3 Wochen später wirklich an dem Ort, an dem ich die Rede gehalten habe, die Brücke zusammenbrechen würde, zum Glück ohne Tote. Hätte aber auch Dutzende Menschenleben kosten können. Dieser Staat macht gar nichts für uns, der kann gar nichts. Der ist nur ein Schuldenheld. Ja, da steckt nichts drin, meine Damen und Herren, außer heiße Luft. Da wird nur heiße Luft produziert. Das, was die Privaten besser machen können, das sollen die Privaten machen, und das ist eben fast alles.
Ja, also finde ich sehr spannend mit Argentinien. Und ich frage mich aber, was ist die Konsequenz, wenn, also irgendwann muss ja der Wahnsinn aufhören. Du kannst ja nicht dann noch mehr Geld reinpumpen ins System und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Bedeutet das dann für, weiß nicht, Deutschland und auch die USA, dass wir dann auch irgendwann eine Hyperinflation erleben und dann, keine Ahnung, also wie kann es quasi zu einer Gesundung kommen?
Also die Zentralbank, die balanciert ja auf der Rasierklinge sozusagen, und eines Tages wird sie runterfallen, entweder auf der inflationären Seite oder auf der deflationären Seite. Die beiden wechseln sich in dem System ab und die Ausschläge werden immer größer. Das sehen wir ja, das ist ja auch empirisch zu beobachten. Mhm. Und wenn sie auf der inflationären Seite runterfallen, dann landen wir in der Hyperinflation und dann ist das System am Ende und dann muss auch neu gedacht werden. Und dann habe ich die Hoffnung, dass die Menschen so vernünftig sind, nicht den Kommunismus zu wählen, sondern die Freiheit. Also die österreichische Schule und die Freiheit der Menschen zu handeln. Und wenn es auf der deflationären Seite runterfällt, dann bricht das System auch zusammen. Dann werden die Schulden auch abgeschafft in Form von Pleiten. Die müssen dann abgeschrieben werden. Die Schulden müssen weg, so oder so. Weil die gesamte Gelddruckerei führt nur zu Schulden. Es kann kein Geld geschaffen werden, ohne dass neue Schulden geschaffen werden. Das ist nicht möglich. Weil, wissen Sie, wenn Sie, ich habe es ja auf dem Vortrag bei Ihnen im Hause versucht zu erläutern oder zumindest mal darzustellen, wenn die Zentralbank Geld druckt, dann druckt sie das Geld und legt sich in den Keller, dann ist es noch kein Geld, dann sind es nur bunt bedruckte Zettel. Es wird erst dadurch zu Geld, dass die Zentralbank die bunt bedruckten Zettel nimmt und einer Bank gibt und sie der Bank verleiht. Dann hat die Bank aber diese bunt bedruckten Zettel im Keller und im Gegenzug hat sie Schulden bei der Zentralbank. Das heißt, dieses Geld kann nicht geschaffen werden, ohne Schulden zu schaffen, sodass die Problemlösung der Zentralbank, alles mit frisch gedrucktem Geld zu lösen, immer nur noch mehr Schulden schafft, und dieses mehr an Schulden erdrückt uns irgendwann, weil wir überschuldet sind. Die Überschuldung kann durch Inflation weg oder durch Deflation. In der Inflation werden die Schulden entwertet und in der Deflation werden sie abgeschrieben. Eins von beiden wird passieren. Und Argentinien hat jetzt mehrere Hyperinflationen gebraucht, bis das Volk kapiert hat, dass es zur Freiheit zurück will. Allerdings hat es dazu auch noch jemanden gebraucht wie Milei, der ihnen erklärt hat, warum die Sache die ganze Zeit schief geht. Und wie konnte er es ihnen erklären? Indem er die österreichische Schule der Nationalökonomie, die österreichische Schule der Volkswirtschaft studiert hat und so einfach verpackt hat und den Leuten so einfach erklärt hat, dass sie es dann endlich mal kapiert haben.
Mhm. Ja, spannend. Noch ein letztes Thema oder vorletztes Thema. Es gibt ja gerade auch so diese große Befürchtung, dass der digitale Euro kommt. Ja, so viele Staaten arbeiten ja an den digitalen Währungen. Wie sehen Sie da die Gefahr? Also kommt ihr wirklich? Und was bedeutet das?
Sie arbeiten dran, ja. Der Teufel arbeitet immer an irgendwas Giftigem. Ja? Ja. So auch hier. Und natürlich, die Zentralbank möchte gerne dieses digitale Geld einführen, um uns alle zu knechten, weil sie hoffen, dass wir dann aus ihrem System auch dann nicht mehr ausbrechen können, wenn sie auf einer Seite in der Inflation oder der Deflation runterfallen. Das ist natürlich ein Trugschluss, wobei ich bin pessimistisch hinsichtlich der Frage, ob die versuchen werden, das auf Biegen und Brechen durchzusetzen. Das werden sie versuchen. Sie werden auch versuchen, uns das Bargeld wegzunehmen, um uns unter Kontrolle zu kriegen. Das geht nur durch die Einrichtung einer diktatorischen Tyrannei. Das muss man sich klar machen. Also man kann so ein System nicht durchsetzen. Das mögen die Leute jetzt nicht glauben, aber ich sage Ihnen, das ist so. Man kann so ein System, dem die Leute sich sonst entziehen würden, mit allen möglichen Tricks und Kniffen, nur durchsetzen, indem man sie sowas von brutal unterdrückt, dass es eine Diktatur ist. Und wir sehen ja auch jetzt schon, wie an der Diktatur gearbeitet wird. Die Meinungsfreiheit wird beschnitten. Wir erleben die ersten Fälle von Wahlfälschungen, auch nachweislich. Ja, nachweislich würde in Wahlen hier getrickst. Ja, nicht nur in Deutschland, auch in Amerika. Es gibt also eine Reihe von versuchten Wahlbetrügereien. Wir haben also einen übergriffigen Staat, der Hausdurchsuchungen zum Zweck der Einschüchterung einsetzt und auch Verhaftungen zum Zweck der Einschüchterung einsetzt. Menschen werden von den staatskontrollierten Medien sozial vernichtet, ihre bürgerlichen Existenz angegriffen und vernichtet. Das sind alles tyrannische Methoden, die dann, wenn sozusagen die Krise sich weiter zuspitzt, immer schlimmer werden, immer schärfer werden. Und CBDCs, also elektronisches Zentralbankgeld, kann nur durchgesetzt werden innerhalb einer totalen Tyrannei und ist zugleich Instrument dieser Tyrannei, weil es der Zentralbank ermöglicht, uns das Geldausgeben zu verbieten. Man kann uns dann verbieten, Flugreisen zu kaufen, ein Auto zu kaufen, Benzin zu kaufen. Man kann, wenn wir nicht brav sind, uns verbieten, unsere Kinder auf Privatschulen zu schicken. Die können wir dann nicht mehr bezahlen, weil das Geld, die Zahlung wird dann einfach verweigert. Ja, das Geld ist programmierbar, persönlich auf Sie programmierbar. Sie, Einzelpersonen, können abgestraft werden durch die Einschränkung der Verwendung ihres Geldes durch den Staat. Und er wird es tun, da können Sie sich drauf verlassen. Ja, also ein tyrannisches System, das dann verknüpft wird mit Ihrem CO2-Konto und Ihrem chinesischen Social Scoring. Ja, und schon sind Sie erst in der weichen und dann in der brutal harten Tyrannei. Denn wenn Sie sich anfangen, dagegen zu wehren, dann werden Männer mit Maschinenpistolen vor Ihrer Haustür stehen. Das tun Sie auch jetzt schon. Also meine Bude wurde schon von 21 Polizisten mit Maschinenpistolen mal regelrecht gestürmt. Ja, das machen die. Die bringen ihre Maschinenpistolen mit und ihre Sprengstoffhunde auch. Ja, und zwar unter Vorwänden, da kommen sie nicht drauf. Das können sie sich nicht ausdenken. Ja, diese Leute wissen es vielleicht nicht, aber in jedem, also von Mises hat mal gesagt, in jedem Politiker steckt ein potenzieller Diktator und Tyrann. Und so ist es auch. Aber sie werden es nicht schaffen, und zwar deswegen, weil die große Krise kommt, bevor die mit den Infrastrukturvorbereitungen fertig sind. Zum Glück ist die EZB eine sehr, sehr inkompetente Behörde.
Okay, das heißt also tendenziell kein digitaler Euro und doch die Freiheit.
Also sie werden es versuchen, aber ich glaube, dass sie es nicht rechtzeitig schaffen werden.
Okay, und noch ein letztes Thema. Wir stehen jetzt kurz vor den Wahlen in den USA. Die letzten Tage zählen, ja?
Ja.
Was erwarten Sie und was bedeutet das auch für die Wirtschaft der USA und vielleicht auch der Welt?
Naja, ich lasse mich jetzt hinreißen und gebe erstmal so eine Beschreibung von Frau Harris, die ich Baerbock auf Crack nenne. Die schafft es, noch mehr Fehler in einen Satz unterzubringen als unsere Außenministerin. Ja, die ist, ich halte Frau Harris für spektakulär unterbelichtet. Ja, also ein amerikanischer Freund von mir sagte zu mir, sie sei der Beweis, dass die Kombination aus Hochschlafen und Quote einen bis ins Weiße Haus führen kann, zumindest als Vizepräsident. Möchte ich jetzt nicht in der Direktheit gesagt haben, wie der das mir gesagt hat, aber es hat schon was. Ja, also wenn man sich Frau mal sich anhört, wenn sie keinen Teleprompter hat und keinen Knopf im Ohr, der ihr sagt, was sie sagen soll, dann sagt die wirklich spektakulär dumme Dinge. Das ist wirklich unfassbar. Trump ist ein, man könnte sagen, also von der äußeren Appearance ein bisschen ein Sprachwitz-Trampeltier. Ja, also er kann sehr grob sein in seiner Kommunikation, aber er hat wenigstens Verstand. Also er ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Er hat Werte. Ja, auch wenn man ihm unterstellt, sie nicht zu haben, aber er hat Werte und er steht für Freiheit, Marktwirtschaft, für die Werte, die Amerika groß gemacht haben. Frau Harris steht dafür ganz und gar nicht. Frau Harris steht für sozialistische Ideen. Also die Wahl hier, die Amerikaner zu treffen haben, ist Freiheit oder Sozialismus, ganz klar. Allein schon, dass die Demokraten in Kalifornien jetzt ein Gesetz gemacht haben, das es den Städten verbietet, bei den Wahlen nach einem Personalausweis zu fragen, damit sich der Wähler auch ausweist, damit auch sichergestellt ist, dass der überhaupt wählen darf. Also es kann keinen anderen Grund haben, ein solches Gesetz zu machen, als mit Hilfe von eingeschleusten Einwanderern Wahlbetrug zu begehen. Einen anderen Grund kann es nicht geben, so ein Gesetz zu machen, wenn man den Städten verbieten will, die Identität der Wähler festzustellen. Also das ist doch das absolut Mindeste, dass ich, wenn einer wählt, dass ich feststellen muss, ob er überhaupt wählen darf. Und wie soll ich denn das feststellen, wenn ich seine Identität nicht feststellen darf? Das ist ja vollkommen lächerlich.
Ja.
Das ist ja vollkommen absurd. Und Das ist ein Gesetz, das die Demokraten jetzt in Kalifornien gemacht haben. Gavin Newsom, der demokratische Gouverneur, hat es gerade unterzeichnet. Es ist verfassungswidrig nach meiner Überzeugung, aber ich bin kein amerikanischer Verfassungsrechtler, aber es wird sicher gechallenged werden dort. Aber allein, dass sie es gemacht haben, zeigt mir, sie sind keine Demokraten. Sie sind nicht verfassungstreu, sie sind keine Anhänger der amerikanischen Republik. Sondern sie wollen einen Einparteienstaat, sie wollen den Wahlbetrug, sie wollen den Sozialismus. Und Frau Harris' Ideen sind sozialistisch. Die könnte aus der linken Ecke der SPD kommen mit den Sprüchen, die sie da so klopft. Zum Glück sind die einzig wirklich maßgeblichen empirischen Befunde zum Wählerverhalten so, dass man sagen kann, Trump wird wahrscheinlich einen Erdrutschsieg davon tragen. Umfragen können sie manipulieren und Umfragen werden manipuliert, aber was sie nicht manipulieren können, sind die Wahlwetten, weil die Leute da ihr eigenes Geld setzen müssen, ihre eigene Analyse machen müssen. Und bei den Wahlwetten ist es so, dass Trump mehr als 10 Prozentpunkte vor Harris liegt und auch in den meisten Swing States, die entscheidend sind für den Wahlausgang, vor Harris liegt. Und ich gehe davon aus, dass Trump diese Wahl gewinnen wird, und zwar deutlich.
Spannend. Ja, also es gibt noch 1000 Themen, über die wir sprechen könnten. Ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Zeit und für Ihre wundervollen Dinge, die Sie mit uns geteilt haben. Also ich glaube, das war jetzt für die Zuseher und Zuseherinnen sehr, sehr spannend. Und ja, wünsche Ihnen auch alles, alles Gute mit Ihrem Projekt. Also ich glaube, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Idee, die auch sehr viel Nachfrage, also wirklich intrinsische Nachfrage auch hervorbringen wird. Und ja, wir bleiben dann einfach in Kontakt. Und ja, bis ganz bald, sage ich.
Ja, vielen Dank. Und vielleicht noch ein Hinweis an Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie brauchen keinen großen Geldbeutel, um in Edelmetalle zu investieren. Man kann das ab 20 Euro tun. Es gibt also keine Untergrenze.
Das ist super. Perfekt. Dann einen wunderschönen Tag und bis ganz bald, ihr Lieben.
Gleichfalls. Danke. Wiederschauen.
Ciao.
Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zur Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.